Stimmen zum Erinnern. Resi Weglein, 1946.
Es lag nicht in meiner Absicht, meine Aufzeichnungen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu geben. Ich bin keine Schriftstellerin, kann meine Gedanken weder ausschmücken, noch sie in ein hässliches Gewand kleiden. In schlichten Worten nur schreibe ich nieder, was ich erlebte. Der Grund, warum ich die Welt an meinem Erleben teilhaben lasse, ist der. Vielleicht findet der eine oder andere meiner Leidensgenossen in der Welt den Namen eines seiner Angehörigen, um den er gebangt hat. Es sind mir in den mehr als 1000 Tagen der Gefangenschaft so viele alte, kranke Menschen anvertraut gewesen, denen ich letzte Liebesdienste erweisen durfte, dass es immerhin möglich ist, dass ich einem Überlebenden noch jetzt einen letzten Gruß übermitteln kann. Dieses Buch soll ein Dokument der Jahre 1942 bis 1945 sein. Viele Gedanken müssen zu Papier gebracht werden, weil ich Heilung für mich erhoffte. Heilung von der Haftpsychose, von dem Grauen, das die Theresienstadter Erlebnisse in meiner Seele zurückließen. Alle Erlebnisse der letzten 12,5 Jahre niederzuschreiben, liegt nicht in meiner Absicht. Ich will euch, meine lieben Kinder, die ich nun bald 7 Jahre nicht mehr gesehen habe, von denen ich nur hoffen kann, dass sie leben und gesund sind, nur an den letzten 3 Jahren teilhaben lassen.
Amelie Fried, 2008.
Die Geschichte meiner Familie ist in vielem exemplarisch für das, was damals geschehen ist und was jüdischen Familien während der Nazi-Herrschaft angetan wurde. Bemerkenswert ist aber, wie sich insbesondere mein Großvater zur Wehr gesetzt hat. Dass er am Ende des Krieges noch am Leben war, verdankt er einem unglaublichen Zufall. Wie so viele, die jahrelang verfolgt, gedemütigt und vom Tod bedroht waren, konnte oder wollte er nie mehr darüber sprechen. Die Scham, Opfer gewesen zu sein, das Schuldgefühl, überlebt zu haben, während so viele Freunde und Verwandte starben. Es sind Empfindungen, die in meiner Familie dazu geführt haben, dass geschwiegen wurde. Warum breche ich das Schweigen? Warum erzähle ich die Geschichte? Zunächst habe ich sie nur für mich und meine Familie aufgeschrieben, besonders für meine Kinder. Ich wollte nicht, dass sie womöglich eines Tages dieselben Entdeckungen machen wie ich und sich fragen müssen, warum ihnen niemand vom Schicksal ihrer Vorfahren erzählt hat. Familiengeheimnisse haben eine starke und unberechenbare Wirkung. Die seelischen Verletzungen werden weitergegeben von Generation zu Generation, auch und gerade durch das Schweigen. Ich glaube fest daran, dass nur, indem wir das Schweigen brechen, indem wir fragen und zuhören, diese Verletzungen irgendwann heilen können.
Gudrun Lamprecht-Rauscher, 2011.
Für mich war mein Großvater immer ein wichtiges Korrektiv, wenn die Leute im Dorf oder die Lehrer in der Schule gesagt haben, wir haben nichts gewusst. Er hat immer gesagt, die Leute wussten alles. Er hat mir dann zum Beispiel erzählt, dass die Zwangsarbeiter nicht in den Luftschutzkeller durften und die Dörfler die Schreie von oben gehört haben, auch die Leichen nach den Luftangriffen gesehen hätten. Das hat bei mir bewirkt, dass ich mich als späte 1968erin in gewisser Weise in seinen Fußstapfen bewege. Für mich war ein großes Vorbild darin, eine eigene Meinung zu haben, zu hinterfragen und nachzudenken. Leider stoße ich im Dorf immer noch auf große Widerstände und die Leute sprechen mich immer noch auf den alten Kommunisten an, und zwar abschätzig. Und diese Verachtung gegenüber meinem Opa hat sich auch auf mich übertragen. Ich gelte hier ein bisschen als Querulantin. Mich hat das lange belastet, aber jetzt nicht mehr. Ich suche jetzt meinen Weg allein, beziehungsweise mit meinen Töchtern. Jetzt sind eben die anderen Generationen dran.
Tobias Edling, 2010.
Da ich ein politischer Mensch bin, folgte mein Engagement und mein Zugang zu dem Thema aus einer politischen Motivation und der Überzeugung, mit Gedenkstättenarbeit Geschichte weiterzugeben und die Menschen entsprechend zu sensibilisieren, wenn ihnen menschenfeindliche Ansichten in ihrer Umgebung begegnen. Gerade nach dem Ende der Zeitzeugenschaft ist es viel nötiger, dass Menschen Anstöße gegeben werden, kritisch nachzufragen, da sonst das differenzierte Wissen über den Nationalsozialismus abflacht und wieder ein Geschichtsbild aus der Versenkung auftaucht, das die individuelle Täterschaft auf einzelne Führungspersonen reduziert und das Funktionieren von Herrschaftsstrukturen bis in untere Ebenen ausblendet.
Renate Fink, 1978.
Ich war 1946 20 Jahre alt. Erst war es blindes Tasten. Dann waren es mühsame Denkversuche. Dann furchtbares Erkennen. Das, was ich treu im Herzen hatte bewahren wollen, hatte sich gewandelt in Schuld und Scham. Schuld und Scham verschlossen mir den Mund. Sie nahmen zu mit den Jahren eigenen Erkennens. Ich erkannte, dass ich dem Bösen die Treue gehalten hatte. Das Böse war durch die Treue nicht gut geworden, sondern es hatte meine Treue schlecht gemacht. Auf der Suche nach Geborgenheit hatte ich mich einsperren lassen in einer einzigen großen Lüge. Darin war ein großer Teil von mir verloren gegangen. Ich suchte mich und konnte mich nicht finden. Nur Schuld und Scham fand ich. Und Trauer. Denn es macht traurig, sich in solchen Jugendjahren verloren zu haben. Vielen war es so ergangen. Viele waren tot. Ich war übrig geblieben und sollte leben. Wie aber lebt man nach einer solchen Jugend? Da spürte ich, dass unter der Trauer etwas in mir gewachsen war.
Klaus Beer, 2008.
Unsere Väter waren im Nationalsozialismus unterdrückte Linke oder gar im Sinne des NS rassischer Schmutzte, wie der meine. Und dieses Herkommen brachte uns Jüngere auf die linken Bahnen der Politik. Bei den Sozis fühlten wir uns einigermaßen gut aufgehoben. Wir dachten, hier tun wir etwas dazu, dass die Gesellschaftsordnung so geändert wird, dass Nationalismus und Militarismus ihr Haupt nie wieder erheben können. Ja, das dachten wir. Das Erwachen ließ aber auf Dauer nicht auf sich warten. Wir lebten eben noch oder wieder in einer Art von Gesellschaft, aus deren Schoß das Ungeheuer Hitler einst gekrochen war. Aber was wäre bloße Erinnerung an die Vergangenheit ohne den Blick auf die Gegenwart und von ihr aus wieder zurück? Dieser Vergleich kann den Maßstab dafür abgeben, ob das damalige Tun und Lassen und sich Abmühen einen Sinn hatte.
Ranko Brandner, 1981.
Ist es nicht traurig und schmachvoll, dass in den ehemaligen Konzentrationslagern nirgendwo der Völkermord an uns Sinti erwähnt wird? Der Mitbegründer des Verbandes Deutscher Sinti, Vinzenz Rose, musste im ehemaligen KZ Auschwitz ein Mahnmal für die dort ermordeten Sinti auf eigene Kosten errichten. Wäre das nicht die Aufgabe von anderen, von der deutschen Regierung gewesen? Etwa 25 Jahre lang hatte ich im Hass gegen alles, was deutsch ist, gelebt. Ich habe den Hass überwunden, in erster Linie durch den Verband Deutscher Sinti, habe zu mir selbst gefunden, habe jetzt den Mut, öffentlich aufzutreten und mein Leid hinauszuschreien in die Welt. Denn auch wenn ich das Unrecht von damals vergeben habe, vergessen kann ich das nicht. Als erstes fordere ich aber, dass endlich einmal, nach 35 Jahren, vom Bundespräsidenten der Völkermord an uns Sinti öffentlich zugegeben und anerkannt wird. Erst wenn das geschehen ist, wird man mich nicht mehr als Zigeuner beschimpfen können. Kämpfen wir endlich um unser Recht.
Wolfgang Finkbeiner, 2006.
Was uns, den letzten noch lebenden Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges, bleibt, ist die Pflicht, immer und immer wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, gegen das Vergessen zu arbeiten und Geschichte, also Geschehenes, wieder lebendig werden zu lassen und vielleicht so dazu beizutragen, junge Menschen zu mündigen und kritischen Bürgern zu erziehen, damit sie Demagogen rechtzeitig als solche entlarven können und es zu einer Katastrophe, wie immer sie auch aussehen mag, gar nicht erst kommen kann.
Silvester Lechner, 2009.
Zu einer Geschichtsbetrachtung. Die Selbstvergewisserung und Zustandsbeschreibung eines demokratischen, einigermaßen zukunftssicheren Gemeinwesens sein soll, gehört das Ganze des historischen Kontextes und eben auch das, was man gemeinhin die Schattenseiten nennt. Dabei helfen uns Tat- und Leidensorte wie das ehemalige KZ auf dem Kuhberg. Begehbare Geschichtsbücher gewissermaßen. Aber es hilft auch die Einsicht, dass die gesamte Nahwelt Tat- und Leidensorte enthält, die anhand authentischer Bilder, Dokumente und biografischer Erinnerungen kenntlich gemacht werden können. Dieses Ringen um historische Wahrhaftigkeit ist ein wesentliches Mittel gegen Entleerung und Beliebigkeit von Ritualen, Gedenkkonjunkturen, Schulunterricht. Nur ein paar Stichworte zu den Anknüpfungspunkten in der Gegenwart. Massenhafte Erfahrungen mit sozialer Ausgrenzung, Zukunftsangst und Entsolidarisierung, der Wettbewerb der Effektivsten und Brauchbarsten am Arbeitsmarkt und die Marginalisierung der Ineffektiven und schließlich die daraus abgeleitete Rattenfängerei alter und junger Ganz- oder Dreiviertel-Nazis.
Vaclava Gawonska, 1996.
Die Erinnerungen an die Zeit, die ich als Zwangsarbeiterin in der Wilhelmsburg verbrachte, voll von Verzweiflung, Leiden und Erniedrigung, verfolgten mich mein ganzes Leben. Das war auch der Grund dafür, dass ich keinen Bericht über die Zeiten schreiben konnte. Welche Tragödie war das Leben, das uns die Deutschen bereitet hatten, für ein 14-jähriges Mädchen, das im Vertrauen in Menschen erzogen wurde? Ich bemühte mich sehr darum, dass meine Erinnerungen, meine Erfahrungen sich nicht auf meine Verhältnisse zu anderen Menschen auswirkten. Mein Traum ging in Erfüllung. Ich war Kinderärztin geworden. Ich freute mich, dass ich den Menschen helfen konnte, dass es den Nazis nicht gelang, mein Mitgefühl zu zerstören. Bei der Erziehung meiner einzigen lieben Tochter hatte ich ständig die Regel im Kopf: Die Menschen sind gleich. Man kann niemanden erniedrigen oder seine Würde missachten. Nicht die Abstammung entscheidet über den Wert des Menschen. Nur er selbst.
Britta Frede, 2013.
Es gibt eine Reihe von guten Gründen, aktiv an die NS-Zeit zu erinnern. Aber ich merke, dass ich eben mit dieser Geschichte nicht fertig bin und vielleicht nie fertig werde. Wie können wir uns erinnern?